Hast du ja schon gehört?
Was denn?
VMware, so nach dem Kauf, da wollen die alles irgendwie auf Subscription umstellen.
Nein! Das glaube ich ja gar nicht! Nee!
Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich sage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriegt.
Hallo und herzlich willkommen. Folge 49 vom 20. Dezember 2023. Mit mir dabei
die Claudia.
Und ich bin der Patrick. Glück auf. Die
Hallo.
Letzte Folge des Jahres.
Wir hätten ja noch die 50 voll machen können, ne?
Also erscheint ja dann am 3. Januar. Deswegen ist es definitiv jetzt die letzte Folge. Aber
wir treffen uns an Neujahr.
Nee, da müssen wir noch.
Müssen wir noch drüber reden.
Da müssen wir noch einen anderen Aufnahmetermin finden. Entweder wir nehmen dann doch noch mal im alten Jahr auf, was ich persönlich immer blöd finde, oder wir müssen das sehr, sehr kurz vor der Veröffentlichung abpassen. Ich weiß gar nicht, du bist doch quasi jetzt auch dann ab Freitag hoch die Hände,
yep.
Wochenende und Urlaub.
Mhm. Ja, also nach Freitag. Den Freitag mache ich schon noch.
Hast schon Homeoffice, ne? Hast schon Homeoffice.
Ja, alles ja gleich. Quasi wie Urlaub.
Was, wer sagt denn sowas?
Ja, du hast das noch nie gesagt. Ich meine, ich will ja nicht sagen, dass andere das angedeutet hätten, dass es ja im Homeoffice entspannter zugeht als.
Nee, überhaupt gar nicht.
Nee,
ist
gar
mir
nicht.
Letztens erstmal wieder erschreckenderweise aufgefallen, als nämlich VPN nicht ging und auf einmal war ich ziemlich an meiner Arbeit gehindert.
Mhm. Ja, wenn VPN nicht geht, ist schon irgendwie essig, ne?
Genau, also da muss man vielleicht noch als Erklärung geben. Also aus Sicherheitsgründen gibt es bei uns auf den Laptops der Kollegen eben nur einen VPN-Tunnel. Das ist der It's Office. Mhm. Und von da aus geht es dann, wenn überhaupt, weiter, aber es gibt jetzt halt keine Kunden-VPNs oder sowas bei uns auf den Rechnern. Mhm. Das heißt, wenn es VPN ins Office nicht geht, dann stehen wir da mit unserem kurzen T-Rex-Ärmchen und
müssen zum Kunden fahren, das wäre ja dramatisch.
Genau, das
kennen
ist nämlich
uns doch
der,
gar nicht
das
mehr.
Das ist dann immer der Notfallplan. Wir könnten ja auch direkt zum Kunden fahren. Früher.
Ja, versucht das dann schon noch, Ich sag ja, die erkennen uns bestimmt gar nicht mehr.
Ja, doch, die allermeisten erkennen uns schon. So ist es ja nicht, aber in vielen Fällen ist das dann halt echt so. Ich meine, ne, die meisten Kunden sitzen ja jetzt auch nicht direkt um die Ecke. Ne? Das ist ja dann schon, du musst ja ins Auto schmeißen
ja,
und dann
erstmal die Stiegen dir.
Ja, genau, richtig, weil, ne, wer wohnt am Arsch der Welt? Aber ich habe es mir ausgesucht.
Genau.
So ist es ja nicht. Ne?
Genau.
Wobei gestern, wir nehmen am Montag auf, wie immer, und gestern war Sonntag und da waren wir mit der Familie schön auf einem kleinen Weihnachtsmarkt bei uns im Dorf. Das war schon ganz nett, ne? Also da zeigt die Eifel dann ihre beschaulichen Seiten. Und war ja so auch in der Vorweihnachtszeit jetzt eigentlich ganz.
Warst du eigentlich auf diesem Mittelalter-Weihnachtsmarkt in Dortmund auch schon mal?
Du meinst im Friedenbaumpark?
Wenn du das sagst. Ich habe nur mal Bilder gesehen und gehört, dass der sehr, sehr schön sein soll.
Friedenbaumpark sind, glaube ich, so sogar mehrere Mittelalter-Sachen schon mal gewesen. Also ich glaube, da ist im Sommer auch mal so ein Sommerfest und so. Und ich selber war noch nicht da, zumindest nicht im Winter. Ich habe den Friedenbaumpark in meiner Jugend immer gemieden, weil das halt Nordstadt war. Alles hinterm Bahnhof war da schon immer, ne?
Ach, gab's da
gefährliches
dann,
Terrain.
Quasi. Bandenkriege oder was?
Ja, also,
ich mir das
was ist jetzt nicht wie Chicago oder so.
Ja,
ne? Aber,
what's that story? Nein.
Nee, tatsächlich war ich da nicht allzu häufig.
Okay.
Hinterm Bahnhof.
Hätte ja sein können.
Ich bin ja im beschaulichen Dortmunder Süden aufgewachsen.
Nee.
Ja, nein, aber das Jahr neigt sich ja unweigerlich dem Ende zu. Du hast Urlaub. Ich muss noch ein bisschen arbeiten.
Ja, du hast Homeoffice.
Auch da arbeite ich in der Regel. Wobei, eine Sache ist mir tatsächlich, und ich weiß nicht, ob es dir schon mal, hast du schon mal im Homeoffice gesessen und einen Change durchgeführt und dir in die Hose gegangen ist, wo dir dann das Blut in die Beine gerauscht ist? Du kennst das, es gibt so, also, manche Changes gibt es, da möchte man gerne genau, möglichst in der dann, Nähe der dann, Komponente sitzen, die
dann
man
dann hakt deine RDP-Verbindung so den Bruchteil einer Sekunde und du hast direkt so den Impuls auf 180. Ja, selbstverständlich habe ich da schon mal, aber das war dann nie irgendwie, dass wirklich was schief gegangen ist, sondern dass ich einfach nur hyper aufmerksam war und wirklich jeden Ruckler danach empfunden habe als, nein, ist es schief gegangen.
Ja,
wieso? Aber was macht das für einen Unterschied? Weil Remote ist Remote?
Ja, Remote ist Remote, aber irgendwie gefühlt ist Remote vom Office aus und ein Change geht schief schon mal irgendwie noch eine andere Sache, als ich sitze im Homeoffice und ein Change geht schief.
Warum?
Weiß ich nicht. Das ist vielleicht so im Kopf.
Okay, das kann ich nicht nachvollziehen. Muss ich nächstes Mal drauf achten.
Nein, also ja.
Vielleicht, weil du weiter weg wohnst.
Das wird das wahrscheinlich, also ich will nicht anzweifeln, dass es genau an sowas liegt.
Ja, weil ich kenne das Gefühl tatsächlich nicht, ob ich jetzt hier sitze und diese Firewall-Config speichere oder zu Hause sitze, macht für mich da nicht den Unterschied. Weil ich bin auch meistens gleich weit weg vom Kunden. Also
ja,
seltener, dass ich zu Hause weiter weg bin.
Also immer schön Plan B haben.
Also das Jahr nähert sich dem Ende?
Das Jahr nähert sich dem Ende, genau. Wir haben immer, ne, du hast ja gerade schon gesagt, ne, fast 50 Folgen, 49 Folgen. Das heißt, wir werden definitiv im Januar 2024 zweijährigen Geburtstag feiern.
Mhm.
Wir sind ja noch nicht ganz so weit, wie die Kollegen vom Engineering Kiosk, die ja gerade ihre Folge 100 gefeiert haben. Da haben wir ja auch ein bisschen was zu beigesteuert. Ich kann die Folge 100 auch nur empfehlen. Viele lustige Fragen. Ich habe mal versucht mitzuraten. Ich bin grandios gescheitert. Ich bin aber immer noch der Meinung, dass der Andi, also das war schon verdammt gut geschätzt bei unserer Frage. Das war verdammt gut geschätzt. Das hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Aber vielleicht hat man dafür einen sechsten Sinn. Ne? Wenn man so Frickler ist, dann weiß man vielleicht, wie anfällig Software sein kann. Ja, also wie gesagt, Folge 100 Engineering Kiosk, hört da auf jeden Fall mal rein, super Folge. Spannend fand ich auch die Emacs-Folge vom Focus on Linux Podcast. Die hatten eine eigene Sonderfolge nur zum Emacs. Ich bin ja eher so das VI- und Vim-Kind.
Mhm.
Ja, ich hatte auch, als ich, weiß nicht, 98 oder so meine erste Debian installiert habe, habe ich auch mal mit dem Emacs rumgespielt, ja. Aber
also ich meine, du bist ja tatsächlich VI- und Vim-Kind. Ich benutze VI und Vim, ja, und ich kann Doppelpunkt W, ich kann Doppelpunkt Q, ich kann Doppelpunkt Q Ausrufezeichen und das war es eigentlich im Wesentlichen an Dingen, die... Doppelpunkt X, wie auch immer. Ja.
Zeichen
ist gleich Q-Ausrufezeichen. Ja, es ist in Ordnung.
nein.
Aber also, das war es im Wesentlichen.
Emacs, nicht, dass ich mit dem Emacs nicht klargekommen wäre. Das Problem ist nur, das habe ich heute auch immer noch. Das war halt zu meinem damaligen Zeitpunkt halt, war das halt nicht der Editor der Wahl, wenn du auf Kundensystem rumgeturnt hast. Ich hatte ja dann doch ab und zu mal auf irgendwelchen HPX-Kisten zu tun.
Mhm.
Und ja, da gab es kein Emacs. Punkt. Ja, da hattest du ein VI und nicht mal ein Vim, du hattest ein VI und das war's dann.
Mhm.
Insofern hat mich das sicherlich geprägt. Wobei mich die Emacs-Folge tatsächlich weniger geprägt als vielmehr traumatisiert hat, als sie über den Emacs-Org-Mode gesprochen haben.
Okay.
Und ich hatte mich ja jetzt einige Wochen lang in einer Findungsphase befunden, wo es dann halt darum ging, wo möchte ich denn in Zukunft meine Notizen und meine To-Dos verwalten. Und dann hatte ich mich gerade auf Joplin eingelassen und dann kommen die Pappnasen da mit Emacs und Org-Mode um die Ecke. Ich habe dann auch die Folge gehört, aber im Auto unterwegs auf dem Rückweg und dann hab ich echt zu Hause, muss ich erst mal angucken, habe ich das angeguckt und dachte, scheiße, schmeißt du jetzt wieder alles über den Haufen und versuchst es damit.
Gerade alles mühsam migriert.
Oder nein, ich bin dann Joplin doch treu geblieben. Aber ich kann die Folge echt empfehlen. Super. Ne? Also zeigt auch nochmal sehr schön, wie mächtig Emacs ist. In dem Zusammenhang bin ich über die To-Do-TXT gestolpert.
Mhm.
Fand ich auch ganz spannend. Ich meine, du kennst das auch, die Textdateien, die man auf irgendwelchen Servern, auf Desktops hinterlässt. Oder halt, ich habe ja auch so eine Notizen-TXT mit, weiß ich nicht, mittlerweile 1800.
Die heißt bei mir Scratch.txt.
Genau, irgendwie bei mir mittlerweile 1884 Zeilen lang.
Geht ja noch.
wo man halt immer so Sachen notiert und macht und tut. Und To-Do.txt. Ja,
auch in Joplin.
Ja, ich habe meine To-Dos auch in Joplin drin, aber ich habe trotzdem halt immer dieses, ne, Textfile ist halt doch immer offen. To-Do.txt und wir haben die URL mal verlinkt, to-do.txt.org. Gibt einfach so ein paar einfache Regeln vor, wie man so eine To-Do.txt bauen kann, wie man die formatiert, um da drin dann seine To-Dos zu pflegen. Es gibt tatsächlich auch eine ganze Menge Anwendungen, die genau auf dieses Format dann einfach aufsetzen. Also nichts mit irgendwie ne, Datenbank dahinter hin und her, nee, einfach Textfile. Und dann ist natürlich auch der Client egal, das kann ein Editor sein, das kann irgendeine App sein, wie auch immer. Fand ich auch ganz, ganz interessant. Also es gibt sogar für Joplin ein Plugin dafür, ist dann aber vielleicht doch ein bisschen zu überkandidelt, ne? Weil ich brauche halt tatsächlich einfach nur diese To-Do-Markdown-To-Do-Kästchen, um meine To-Dos abzuhaken. Ich brauche da jetzt irgendwie kein besonders elaboriertes Instrumentarium, um da meine paar Sachen zu verwalten. Aber guckt euch mal an, fand ich ganz spannend. Bist du denn auch mittlerweile in das Joplin-Lager gewechselt?
Ja, total. Hast du eigentlich auch dieses Plugin verwendet, was dir aus OneNote die Daten rauszieht und in, ja?
Ja.
Ja, also
Habe ich ja zum Migrieren unter anderem unserer Podcast Notizen benutzt.
Okay. Was hast du danach mit den Formatierungen gemacht? Hast du die so gelassen oder?
Nein, ich bin über alle drüber gehechtet.
Du bist echt über alle, alle drüber gehechtet. Respekt, weil ich sitze dann da und ich fange dann an und ich möchte das ja dann auch, ne, dass das optisch mir gefällt. Ja, aber
das ist ganz lustig, weil dass du das sagst, weil also einer der Gründe, warum ich mich ja jetzt auch für Joplin entschieden habe, ist ja Markdown. Einfach weil ich von dem Konzept hinter Markdown als Beschreibungssprache, da stehe ich halt total hinter. Und ich bin dann aber, also ich habe sehr selektiv Sachen aus meiner OneNote überführt in Joplin und dann halt auch in Markdown. Das habe ich dann aber auch alles ordentlich formatiert. Ich habe halt auch viel ausgemistet bei der Migration.
Ja, ich fürchte, ich bin so ein Sammler. Ich konnte mich bislang nicht so wirklich von irgendwas richtig trennen.
Ja gut, geht bei mir vor allen Dingen um so Notizen, Wissen, ne?
Ja, Code-Snippets und genau. Ne? Dinge, die ich mindestens zweimal googeln musste, das kommt für gewöhnlich irgendwo, genau. Wird das wegnotiert. Da finde ich es wieder.
Ich bin aber über eine Sache gestolpert, die hat mich in den Wahnsinn getrieben. Markdown kennt ja also so Bullet Lists, so Ordered Lists, also durchnummerierte Listen. Und ich habe halt auch die Joplin-App da drauf und das Einrücken von so Bullet Listen macht Joplin normalerweise mit einem Tab.
Ja, und auf dem Handy gibt es diesen Tab nicht.
Naja,
du musst jedes Mal.
Doch, also das gibt's, kannst du im Menü auswählen.
Ja, aber du musst es jedes Mal im Menü auswählen.
Das ist lästig, richtig. Ja. Korrekt wären aber bei einer Bulletlist zwei Leerzeichen. Weswegen zum Beispiel, wenn du dann mal diese Joplin-Notizen mal im VS Code öffnest, sagt dir der Linter überall, ja, das ist nicht richtig, das ist nicht richtig, das ist nicht richtig, das ist nicht richtig. Und das hat mich dann wirklich zur Weißglut getrieben. Und gibt es aber ein Plugin für, was dir quasi den Tab, wo du dann sagen kannst, hier statt, ne, Tab macht mir zwei Leerzeichen und dann geht das auch wieder. Und dann passt das auch wieder auf dem Handy, wenn du mit zwei Leerzeichen die Bulletlists einrückst.
Okay. Das, ja gut, dann muss ich habe mich da immer so mühselig irgendwie mit dem Menü durchgeklickt.
Ne? Wenn der Linter sagt, ist nicht richtig, dann ist das nicht richtig. Und dann muss das so sein.
Nein, wir sind nicht neurotisch.
Überhaupt nicht. Nein. Was hast denn du für 2024 so an Projekten vorgesehen für dich?
Ja, gut, was kann man für Projekte für sich selber vorsehen, außer die Zertifizierungen, die man so erneuern muss. Ich meine, das ist ja, wenn man da eine gewisse Liste angesammelt hat, ist das ja auch immer Aufwand, die aktuell zu halten, ne?
Ja, wir hatten das ja leider schon ein paar Mal erwähnt.
Ja. Also ich habe inzwischen jetzt so nach der Weile, wie ich das jetzt ja auch mache, und ich habe ja auch eine nennenswerte Anzahl an Zertifizierungen gemacht, und ich habe der Wunsch, was Neues zu machen, eine neue Zertifizierung, das ist jetzt schon mal länger her. Gestehe ich ganz ehrlich. Ich habe ja immer so mit, ja, so Aruba Networking Security Zertifizierung geliebäugelt. Ich habe auch noch innerlich noch nicht ganz damit abgeschlossen.
Nur ja, das ist so dieses Certification Acquisition Syndrome. Ne? Du stolperst immer mal wieder über was und denkst, ach geil, ja, das könntest du eigentlich mal machen.
Ja, aber jetzt auch nicht, weil sich das irgendwie toll liest, sondern weil mich die Thematik einfach tatsächlich also, interessiert.
Ich muss gestehen, ich hab da mittlerweile total mit abgeschlossen. Also ich freue mich zum Beispiel bei Microsoft darüber, dass sie einen E-Mail schreiben nach dem Motto, hey, du musst in so und so viel Tagen das Ganze erneuern. Ja. HP macht das zum Beispiel nicht, Citrix macht das nicht. Da kriegst du dann irgendwann nur die Info so, musst du dich mal drum kümmern, musst du selber nachgucken, wann sie abläuft und so weiter. Wobei ich Microsoft mittlerweile schon ein bisschen pushy empfinde, weil so nach 180 Tagen kriegst du, ach so, du müsstest übrigens diese Zertifizierung verlängern. Ne?
Die man jährlich Assessment verlängern muss.
Genau,
kriegst du nach 180 Jahr, Tagen, kriegst du
die erste Mail, dann
genau.
So nach 90
so, hey,
Tagen,
denk dran.
Nach 30 oder 30 genau. Tage vorher, 5 Tage vorher. Und ich musste ja meine MS-203 verlängern.
Ja, ich auch.
War jetzt das letzte Mal, ne, weil die Zertifizierung gibt es so nicht mehr, die ist eingestellt, deswegen habe ich die jetzt nochmal verlängert. Ja, ja gut, 25 auch. Fragen zu Exchange Online, ja gut, komm. Das habe ich dann abends irgendwie...
Ich habe das morgens voller Arbeit gemacht.
Genau, mal eben da... dadurch geklickert, das war jetzt gar nicht so das große Drama. Die AZ-104, AZ-305, die müssen wir verlängern.
Die müssen wir verlängern
sogar
nächstes
relativ
Jahr.
Zeitnah, nächstes Jahr Mai, Juni, ne, die beiden.
Ja, und wir müssen, / wollten,
noch die AZ-700
machen, ne?
Also Azure Networking,
genau.
Fand ich auch ganz geil.
Ja, und dann müssen wir unsere HPE Hybrid IT ASEs verlängern.
Müssen wir das? Jetzt schon?
Ja, das
weiß ich
nicht.
Gerade erst gemacht.
Das war letztes Jahr.
Scheiße.
Ja, alle 2 Jahre musste. Wir haben ja jetzt dieses Jahr Aruba gemacht. Das heißt, wir müssen nächstes Jahr wieder HPE und danach das Jahr wieder Aruba. Es sei denn, HPE stellt dabei nennenswert etwas um, weil es wurden ja diese
Versionless-Zertifizierung
angekündigt. Mein Eindruck war beim Lesen, dass sich für uns gar nichts ändert, weil man die trotzdem alle 2 Jahre erneuern muss. Nur dass halt... du musst sie halt nicht mehr erneuern, nur weil eine neue Version rauskommt. So
ja,
ich
genau.
Verstanden.
In der alten Variante war es ja so, dass eine neuere Version in der Zertifizierung die alte egalisiert. Ne?
Genau.
Stimmt.
Hattest aber trotzdem, wenn die neue Version raus war und die alte abgekündigt war, hattest du ja trotzdem ein, ich sag mal, Sprungbrett zur neueren. Damit ist ja deine Zertifizierung nicht ungültig geworden. Die war ja dann immer noch möglich als Prerequisite für... Ja, dann.
Ja, wir haben uns ja häufig damit beholfen, dass wir dann nicht auf dem gleichen Level rezertifiziert haben, sondern wir haben halt ne, die nächsthöhere gemacht und damit war die darunter dann halt direkt schon mit im Sack.
Ja, gut, wobei jetzt über den ASE.
Nee, ich fange jetzt nichts mehr. Also das ganze Thema Master ASE, nee, da habe ich einen Haken dran gemacht, also da habe ich keine Lust mehr zu.
Ja, zumal das jetzt auch achteckig Geld kostet.
Mir gefällt auch das ganze Konzept dahinter einfach nicht mehr. Ne? Also hier mit Prüfungen irgendwie in Persona irgendwo habe ich keinen Bock mehr drauf. Auch,
ich meine, es ist gut, dass wir beide immer noch einen haben.
Also, das ist jetzt auch geteilt, ne? Du hast ja dann eine praktische und eine schriftliche, da habe ich irgendwie keine Bock mehr. Also, aus dem Alter bin ich raus.
Ne, auch bei der Aruba-Seite, ne? Der Aruba, wie heißt denn der jetzt? Expert, ne? Certified Switching Expert. Gleiches Spiel, ne? Ich dachte, da bin ich ja noch reingelaufen, denkst, habe mich schön auf eine Prüfung vorbereitet. Ne? Bis ich dann irgendwann kapiert habe, warte mal, das sind 2 Bücher, aber wir hatten ja 2 Bücher bekommen und wir dachten immer so, ja, das eine ist für die schriftliche und das andere ist für die praktische Prüfung. Nein, 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 das sind 2 irgendwie 1000 Seiten Wälzer für die praktische, theoretische Prüfung und ganz ehrlich, habe ich dran gegeben. Das ist, ne, wenn du 2 Prüfungen machen musst, die dann jeweils irgendwie $700 kosten, ja, nee, vergiss es.
Nee, dafür, also das macht auch keinen Sinn mehr, weil dafür sind wir jetzt auch vom Fachlichen zu breit aufgestellt, um da so viel Hirnschmalz und Zeit in so eine Know-how-Domäne reinzustecken.
Ja, Zeit ist auch ein gutes Stichwort. Ja.
Und da habe ich, das passt einfach nicht mehr. Ja, ich habe mir für 2024 vorgenommen, ich muss, also ich habe ja noch zwei WordPress-Blogs laufen und mein eigenes Blog vcloud9.de ist ja über die letzten zwei Jahre so ein bisschen eingeschlafen, weil ich auch tatsächlich nicht mehr wusste, was ich da jetzt noch irgendwie lustig hinbloggen soll. Außer ich bin hier mal wieder in irgendeinen Bug reingelaufen und ich dokumentiere den mal für die Nachwelt. Aber ich muss von diesem WordPress weg. Ich hatte ja letztes Jahr schon mal den Versuch gestartet, das ganze WordPress nach Hugo umzustellen, also Static Site Generator, dann auch dann mit Markdown und so weiter. Und das, da habe ich dann immer den Aufwand unterschätzt. Dann habe ich das wieder dran gegeben und jetzt werde ich da nochmal einen zweiten Versuch starten, das ganze Blog dann nochmal nach Hugo zu bringen und vielleicht dann auch einfach mal wieder etwas mehr zu bloggen. Ich meine, das war ja ein Blog mit einem sehr, sehr starken Fokus so auf Virtualisierung, Storage und Exchange und mal gucken, wo die Reise hingeht. Auf jeden Fall will ich es nicht einfach aufgeben.
Nein.
Insofern mal schauen, wo die Reise hingeht. Eigentlich hatte ich ja gedacht, dass wir beide auch nochmal auf die Reise gehen.
Ja, wir hatten ja eigentlich...
Nach Leinfelden echter Dingen.
Ja, hatten wir ja eigentlich geplant, ne?
Ja, jetzt haben wir trotzdem Virtual Classroom.
Ja, jetzt haben wir Virtual Classroom.
Gebucht.
Na gut, müssen wir halt zu Hause bleiben.
Ja.
Ja, ist ja okay. Also wir... erläuternd, wir wollten einen Fast-Track machen, um eine VMware VCP-Zertifizierung zu machen.
Genau, für dich wäre es die erste, ich muss machen.
Du musst sie wieder machen. Ich mache das jetzt dann gerade zum ersten Mal. Nicht, dass ich mit VMware nicht irgendwie
viel
gemacht hätte. Ich bin mal sehr gespannt, wieso das Level ist und ob da viel bei ist, wo ich sage, so, oh Gott.
Also den ersten VCP, den habe ich ja auch gemacht, nachdem ich war ja schon wie Expert und habe schon, jahrelang VMware-Erfahrung gemacht, aber ich habe dieses Course-Requirement einfach verachtet, weil ich keinen Bock hatte, fünf Tage irgendwo Zeit abzusitzen, nur dass einer sagt, ja, jetzt darfst du die Prüfung machen.
Ganz ehrlich, nimmst doch Kopfhörer mit und guckst Netflix, oder? Kannst du nicht machen.
Ja, langweilig so. Doch zu Tode. Ich kann auch nicht verstehen, dass sie davon immer noch nicht weg sind, weil Fakt ist, und wir haben jetzt ja nur aus einem einzigen Grund keinen Installation Configuration Management Kurs genommen, weil wir dachten, wenn wir uns da reinsetzen, ja, dann langweilen wir uns wirklich 5 Tage. Also haben wir den Fast Track genommen.
Setzen wir uns in die hinterste Reihe und gucken wirklich was auf Netflix.
Aber ich bin da mal sehr gespannt.
Ja, total. Vor allen Dingen, ich bin auch mal sehr gespannt, wie sich das Ganze in Zukunft bei VMware.
Ich hoffe auf jeden Fall nicht, dass mir das Gleiche passiert wie beim ersten VCP-Kurs. Ne? Da ist ja dann, waren irgendwie 5 Leute und dann stellte sich jeder mit Namen vor und dann habe ich meinen Namen genannt und der Trainer meinte so, ich kenne dich, was machst du hier?
Ich wäre ja nicht hier.
Ich muss hier sitzen. jetzt muss man auch nochmal lobend zugute halten. Wir haben ja kurz überlegt, ob wir dieses Training wieder abblasen.
Ja. Aus den offensichtlichen Gründen. Bogen zurück, um das Intro auch mal zu erläutern.
Genau. Ne? wir sind hier wieder beim neuesten VMware-Gossip angekommen. Also in den letzten 2 Wochen sind so zwei große Sachen passiert. Zum einen möchte ich hier einmal eine kleine Videoserie featuren vom Yves Sanford, Chef der Comdivision und damit einer der wahrscheinlich qualifiziertesten VMware-Partner auf diesem Planeten. Link findet ihr in den Shownotes. Der hat nämlich so ein paar Videos gemacht, ich glaube mittlerweile 8 oder 9 an der Zahl, wo er so in seine eigene Sichtweise auf diese ganzen aktuellen Änderungen bei VMware mal darlegt. Carbon Black hatten wir schon alle mitbekommen. Das wird ist abgespalten. Jetzt folgt die End-User-Computing-Sparte und damit auch unter anderem Horizon View. Mal gucken, wo die Reise hingeht. Ich wette ja immer noch, dass Citrix das Ganze kaufen wird. Mal gucken, ob ich recht behalte. Viel interessanter und ja auch viel heftiger diskutiert war dann eine Ankündigung seitens VMware, dass sie nämlich das Line-up dramatisch vereinfachen und auch das Lizenzmodell überarbeiten. Und als wir das gelesen haben,
da wussten wir doch alle schon
klar, was kommt.
Dramatische Vereinfachung.
Ja, lass uns das mal Stück für Stück mal beleuchten, ja, denn ich meine, wenn man jetzt mal nur mal die VMware, wie es wir Lizenzierung nimmt, dann hatten wir ja, wenn wir jetzt mal ganz viele Jahre zurückgehen, wir hatten Essentials Plus, wir hatten Standard, wir hatten Enterprise Plus, das ist dann schon mal zusammengestrichen worden auf Essentials, Essentials Plus, Standard, Enterprise. Mhm. Und das ist jetzt halt, und genau, und dann gab es ja noch dann vCloud Suite, mhm. ne, wo dann auch nochmal Sachen zusammengebundelt mhm. waren, und das hat man jetzt tatsächlich im Ganzen so auf zwei Sachen zusammengestrichen, mhm. nämlich einmal die vSphere Foundation und einmal VMware Cloud Foundation. Mhm. Heißt, es bleibt ein bei der rein vSphere, bei der Essentials Plus. Es wird keine Essentials mehr geben. Okay. Es bleibt die Beschränkung auf 6 Sockets, maximal 96 Cores.
Okay.
Insofern, das sichert schon mal, sag ich mal, vielen unserer kleineren Umgebungen ja. das Überleben. Das ist
schon mal viel wert.
Mhm. Weil tatsächlich von diesen Essentials Plus haben wir echt eine ganze Menge. Die haben wir ja verbimmelt wie Popcorn, ne? Gerade so an kleine Kunden.
Das passt halt auch budgettechnisch, so die Größe von dem Setup.
Genau.
Bei kleineren Kunden.
Wie es hier Standard bleibt. Mhm. Also wie es hier Standard, wie Center Standard. Und dann wird es eine vSphere Foundation, VFF, geben, die nämlich die Enterprise Plus, das Tanzu Kubernetes Grid, Teile der Araya Suite sind direkt mit dabei, also den Operations Manager Advanced, Operations for Logs. Und Fun Fact, es gibt 100 GB vSAN Enterprise mit dabei.
Aha.
Also jetzt 100 GB pro lizenzierten Core.
Ja.
Und das ist auch schon wieder einer der Punkte. Ja, es wird in Zukunft nach Cores lizenziert.
Okay.
Das heißt, ne, die Kunden, die dann halt eine VFF haben, die haben dann zumindest, je nachdem wie viele Kerne sie haben, auch schon mal, ja, ich will mal sagen, paar 100 Gigabyte, ein paar Terabyte sind es dann wahrscheinlich eher in der Praxis VSAN Enterprise mit dabei. Und die VFF lässt sich dann halt auch um Add-ons erweitern. Das ist VSAN Enterprise, wie Cloud, Disaster Recovery, also ne, wenn du halt nicht genügend Kerne hast für deine geplante VSAN-Kapazität, dann kannst du halt da Kapazität nachbuchen. SRM Enterprise, den Advanced Load Balancer, die Firewall mit Advanced Threat Protection, wobei es die nur mit der Cloud Foundation gibt. Und dann noch Tanzu Intelligence, Tanzu Mission Control und Application Platform, Private AI. Das wird so als Add-ons dann auf die VFF geben. Ja, und dann gibt es als zweite große Variante halt dann direkt die Cloud Foundation. Hm? Also Enterprise Plus.
Ja, aber das ist ja schon mal, wenn wir jetzt mal noch nicht in die Cloud gucken, das ist ja schon mal tatsächlich ein bisschen einfach nur Streamlinen vom Portfolio.
Total. Und
ne? Also warum noch die Essentials?
Genau.
Gleich Essentials Plus, okay, ist nachvollziehbar. Und nach oben hin halt, aber es ist auch mehr drin, ne? Muss man sagen.
Definitiv, ne? Also was ja schon mal ganz geil ist, ne? Operations gesagt, Advanced, Operations cool. for Logs ist mit dabei und das finde ich schon mal ziemlich cool.
Ja.
Ja, ja, auch VSAN Enterprise ist auch mit dabei. Ermöglicht den Kunden sicherlich dann schon mal so ein bisschen so Test Drive. Also wer jetzt noch klassisch auf extern Storage hängt, könnte damit dann schon mal anfangen, das Ganze ein bisschen auszutesten vielleicht. Ne? Ein paar SSDs reinstecken, mal gucken, wohin die Reise geht. Cloud Foundation, klar, da gibt's dann halt 1 Terabyte pro Core, was du lizenzierst. Macht aber auch Sinn. Ne? Da ist dann halt auch sind dann auch eher die Enterprise-Teile der Araya Suite dabei, also Operations Manager, Enterprise, Araya Automation, NSX, HCX, Network Insight ist dabei und halt der SDDC Manager. Da bleibt's also bei dem vollen Paket. Alle Lizenzen kommen als disconnected. Das heißt, es wird keinen Cloud-Zwang geben, also wie bei der VCF Plus oder bei der VCF Plus, VSAN Plus, wo du halt dann Cloud-connected und metered bist.
Ja, sagen wir ehrlich, das hätten sie nicht bringen können.
Genau, also ich glaube auch, dass da wäre der Aufschrei groß gewesen. Du kannst die Lizenzen mischen. Also wenn du jetzt bestehende Lizenzen hast, Perpetual, die kannst du jetzt mit den Lizenzen mischen.
Ah, okay.
Es wird definitiv keine Perpetual-Lizenzen mehr geben, nur noch Subscriptions. Okay. Und das ist das Wichtige, wir haben ja Kunden, die haben irgendwann mal vSphere gekauft und haben dann quasi immer nur Support und Subscription jedes Jahr gekauft, verlängert. Vorbei. Wir können Stand heute, können auch wir als Partner keine SNS mehr buchen.
Ja, genau.
Kunden, die jetzt verlängern müssen, müssen direkt Subscriptions.
War machen. Quasi mit Tag der Mitteilung von VMware scharf geschaltet. Da hieß es nicht irgendwie, ja, ab März oder sowas ist das. Nee, jetzt ab heute.
Genau. Ja. Jetzt haben wir bei uns auch schon mal geguckt, welche Kunden das betreffen wird, weil da muss man ja auch gucken, wie das ist mit Verlängerungen. Mhm. Ein paar unserer großen Kunden, die haben im November noch verlängert, die haben da ein bisschen Glück gehabt. Es sind erste Preise kolportiert worden, wobei ich da auch tatsächlich vorsichtig mit den Preisen wäre.
Ja.
Genannt wurden $180 pro Core für eine VFF und $350 pro Core für eine VCF. Mhm. Und ganz ehrlich, das fand ich erstaunlich billig.
Mhm. Ja. Ja.
Also ne, gerade wenn wir jetzt die VFF nehmen, also ne, das, da bist du in Bereichen, wo du durchaus sagen kannst, ach geil, das kann ich mir leisten. Ich meine, klar, du hast es dann natürlich jedes Jahr in den Hacken.
Ja gut, aber rechne mal hoch, ne? Also gerade wenn du dir kleinere Umgebung anguckst. Die,
gut, Essentials also, ist ja eh.
Ja, immer mit 6, Essentials, ne? Also, klar, ne? Du meinst ein VFF.
Genau.
Aber sag mal, du hast irgendwas mit 5 Hosts oder sowas. Das ist ja überschaubar
zehn,
eigentlich.
10 Kerne, ne?
Ja, 10 Kerne.
Also 10 Sockets, jetzt ist die Frage, wie viele Kerne das Ganze hat, ne? Aber fand ich jetzt, hat mich jetzt nicht, hat mich jetzt nicht geschockt.
Nö, nö, das haut einen nicht von Socken, wenn das so, wenn das so
genau, wenn das so kommt, genau. Ja. Wie es für Desktop wird es nicht mehr geben.
Ja, so eindeutig.
War klar,
ja,
ne? Kein, genau. Horizon Kunden sollen halt an der Stelle dann auf VFF migrieren.
Ja, finde ich aber auch spannend, wo es mit für die hingeht, ne? Für die Horizon-Kunden.
Genau. Hm. Also da haben wir ja durchaus den einen oder anderen, der halt auch mit VC Desktop das Ganze fährt.
Das ist natürlich die Frage, ob Citrix, wenn die das kaufen sollten, was sie dann damit machen mit dem Produkt oder
total
ob sie es einfach nur zerfleddern oder. Ne?
Ja, ist schwierig, weil guck dir mal einen Horizon View Server an. Das ist schon arscheng an vCenter gebundelt. Was anderes ist natürlich, wenn du dir mal anguckst, wie sieht das Deployment dann zum Beispiel nach Azure aus, nach AWS aus. Also das wird ganz spannend werden. Also was ich mir vorstellen könnte, ist, dass das Ding quasi für On-Prem stirbt.
Mhm. Ja, spannend. Wir sind echt gespannt. Hat man auch noch keine offiziellen.
Nee, genau. Mhm. Also Robo-Lizenzen gibt es auch nicht mehr. Macht aber wahrscheinlich auch Sinn, muss halt danach Cores lizenzieren. Was lustig ist, bisher musstest du ja immer ein vCenter dazu kaufen, ne? vCenter Standard. Ja, das gibt's doch nicht mehr, weil das ist ja in den Subscriptions mit drin. Das heißt, momentan scheint die Auslegung zu sein, ja, was eben Unlimited vCenter.
Eigentlich klingt das ganz fair.
Ne?
Mhm.
Fand ich dann auch spannend. Mhm. Weil es würde gerade so Tiering-Modelle halt unglaublich vereinfachen.
Ja. Stimmt. Ach, da geht ja direkt, fange ich direkt an zu planen.
Ja, also da ist auf jeden Fall noch einiges im Fluss. Das sind jetzt auch, sag ich mal, alles im Internet zusammengeklaubte Informationen. Also da muss man dann die nächsten Tage, nächsten Woche mal schauen, wohin da die Reise geht. Aber, das muss ich schon ganz klar sagen, das hat mich jetzt nicht total schockiert. Wenn Sie da jetzt total abgedreht wären, dann hätte ich mir das wahrscheinlich mit VMware, mit dem Training nochmal überlegt und gesagt, vielleicht sitzen wir das erst nochmal ein bisschen aus. Aber so würde ich sagen, nö, das hat erstmal Hand und Fuß, es ist ganz ordentlich gestreamlined, was ich sehr positiv finde. Das spiegelt ja tatsächlich auch so ein bisschen die Realität bei vielen unserer Kunden wieder, die eben tatsächlich Essentials Plus haben oder Enterprise Plus haben oder Standard haben. Und gut, der eine oder andere hat dann vielleicht einen Operations Manager dabei und so weiter. Und das wird für diese Kunden jetzt einfacher, definitiv. Mhm. Also ja. Ich bin da ganz positiv, ganz positiv überrascht.
Ja, zumindest nicht abgeschreckt.
Genau, und das kommt natürlich auch nochmal hinzu, jetzt ist ja Core-Lizenzierung, ist jetzt pari mit Nutanix, ne? Also wenn er AOS, AHV ist ja auch alles nach Core lizenziert. Mhm. Das ist jetzt, zumindest was das angeht, ist da jetzt Gleichstand eingekehrt.
Mhm. Ja, spannend. Spannende neue Entwicklung. Weißt du, was gar nicht so neu ist?
Nee.
Dass DNS irgendwie sicherheitsanfällig ist.
Ach, nein, das glaube ich ja gar nicht. Nee, das glaube ich ja nicht.
Ja, wir kommen gleich nochmal auf Legacy-Protokolle, die irgendwie ein bisschen sicherheitsanfällig sind. Da hat Akamai was Lustiges ausgegraben. Wobei die Reaktion von Microsoft ja schon war, ja, ist by Design, fixen wir nicht.
Ja, genau, es ist by Design, fixen wir nicht, weil es ist urmelalt. Es war schon immer so und es war schon immer irgendwie unsicher. Ja, Und wenn ihr dazu eingestellt habt, seid ihr selber schuld.
Muss ich Microsoft recht geben. Hol uns mal ab.
Genau. Es geht um DNS-Updates. Ja. Also das ist eine DNS-Zone in der Active Directory. Und du kannst ja festlegen, wer darin Updates machen darf. Also wer darf da Hostnamen aktualisieren?
Typischerweise nur der, also ja. Mhm. Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Secure only, eigentlich nur der Client.
Eigentlich sollte es nur der Client tun.
Genau, aber es eigentlich gibt ja seit Anfang der Zeit gibt es da einen hässlichen Umweg.
Ja, aber das ist ja kompliziert. Also stellt man doch, du hast ja mehrere Auswahlmöglichkeiten, du möchtest nur sichere Updates machen, du möchtest alle Updates zulassen, was war die dritte Variante?
Ja, dann gibt es noch Secure und Unsecure.
Also beides.
Ja.
Moment, es gibt Secure und Unsecure und
oder
es gibt nur
gar keine Updates.
Gar keine Updates gibt es auch, stimmt. Ja, das Ganze betrifft DNS-Zonen, bei denen die Dynamic Updates nicht auf Secure Only stehen.
Mhm.
Ja, das heißt, Secure Only heißt, okay, die Updates müssen authentifiziert und autorisiert sein mit Kerberos und so weiter und so fort. Das heißt, der Client kommt an und sagt, guck mal, ich bin Client so und so.
Und ich
habe diese
Eintrag.
IP-Adresse, genau, ich möchte meinen Eintrag aktualisieren. Mhm. Das Problem sind nicht die dynamischen Updates an sich, sondern das Ganze in Kombination mit DHCP.
Ah, der Umweg, dass der DHCP das
ja,
aktualisiert, ne?
Genau, man hat ja, ich weiß nicht, auch früher ganz häufig die Kombi gesehen, der DHCP-Server läuft mit auf den DC, weil es praktisch, muss man sich keine Gedanken machen, im Zweifelsfall macht dann nämlich
den Server gespart.
Hat man sich einen Server gespart, und man hat halt nie das Problem gehabt, okay, wer aktualisiert jetzt mal ein DNS? Macht das der Client oder macht das der DHCP-Server?
Ja gut, ich kenne das halt tatsächlich so aus wirklich von ganz früher, du hast halt irgendwie Unix-Hobel, Workstations, irgendwas, was halt keine DNS-Updates konnte,
ja, klar.
Aber per DHCP eine Lease bezogen hat und dann konnte der DHCP halt diesen DNS-Eintrag aktualisieren.
Mhm, genau. Ja, und das musste man halt in dem Fall den DHCP-Servern überlassen. Und praktischerweise jetzt in alten Windows-Domänen war dann halt häufig der DHCP-Server mit auf dem DNS. Und dann brauchte man sich auch keine Gedanken darüber machen, wie kriegt man eigentlich die Berechtigung hin, dass der weil das heißt ja Local System von einem DC ist. Ja? Mhm. Der DHCP-Dienst läuft als Local System vom DC und entsprechend darf der auch, weil die Enterprise Domain Controller dürfen das ja, Updates im DNS machen.
Oh.
So, lange Rede, kurzer Sinn. Ein Angreifer kann eine DHCP-Option mit der Nummer 81 nutzen. Das ist RFC 4702, Dynamic Host Configuration Protocol, Client Fully Qualified Domain Name Option. Zungenbrecher. Was kann man damit machen? Man kann dem DHCP-Server nicht existierende Einträge unterjubeln.
Mhm.
Ja? Also man kann bestehende Einträge nicht überschreiben. Das verhindert
die ACL,
genau.
Okay.
Aber man kann Einträge überschreiben, die vorher vom DHCP-Server schon erstellt wurden.
Mhm.
Ja? Und okay, so WPAD und Sternchen, ne, geht
okay,
nicht,
das ist
aber
Global Blocklist.
Ja, das ist Global Blocklist. Sollte es hoffentlich sein. dennoch ist es eben hier ein Problem, wenn der DHCP-Server die Berechtigung hat, einfach DNS-Einträge zu ändern.
Mhm.
Denn der darf alle Einträge ändern.
Wenn der DHCP auf einem DC mitläuft.
Entschuldige, ja genau, wenn er auf dem DC mitläuft, genau.
Gut, das wird da wahrscheinlich eine ganze Menge Umgebung betreffen, zumal halt diese Option, also DHCP Dynamic Updates, die ist, glaube ich, per Default an.
Die ist bei Default an. Soweit ich mich erinnere. Ich habe so lange keinen neuen DHCP-Server mehr installiert, aber ja, doch, die müsste bei Default an sein. Also am besten einfach ausmachen auf allen DHCP-Servern, die ihr so habt.
Wie komme ich aus der Nummer raus? Also, ne, erstmal keine DHCP-Server auf DCs deployen, DHCP Dynamic Updates abknipsen.
Ja, ehrlicherweise, ne, nicht deployen, sie werden wahrscheinlich schon da sein. In vielen Umgebungen ist der DHCP-Server mit auf dem DC drauf. Aber ganz ehrlich, der ist auch genauso einfach umgezogen auf einen neuen Server, auf einen anderen. Einfach mal darunter nehmen.
Wir tendieren ja mittlerweile dazu, dass die Firewalls machen zu lassen.
Ja, wir machen das gerne mit den Firewalls, weil die eben so gar nichts mit der AD zu tun haben. Hm. Eben deshalb. Hm. Und in dem Fall, du stellst deine DNS-Zonen auf Secure Only um.
Sollte eh gemacht werden.
Sollte man eh machen. Jetzt sagen aber alle, ja, aber ich habe immer noch Clients, die das nicht können.
Welcher Client kann das denn heute nicht mehr? Wer hat denn noch Windows 98? Also, nee, jetzt Leute, ohne Scheiß, ne? Also Windows 10, Windows 11, die können das, ja.
Ja, und alles, was das nicht kann, ganz ehrlich, das ist wahrscheinlich auch einen statischen DNS-Eintrag im Zweifelsfall würdig, ja, wenn ich da irgendwelche, keine Ahnung, irgendeinen Linux-Hobel habe, wo ich nicht weiß, ja, wie ich das einstelle oder weiß ich nicht. Ja, natürlich können die das auch, gar keine Frage.
Würde mich schwer wundern.
Aber wir machen jetzt ohne Kerberos. Musst du Credentials hinterlegen.
Okay, kannst du natürlich mit Winbind irgendwie AD joinen.
Ja, aber
vielleicht
willst du das nicht.
Ja, gut, okay.
Aber trotzdem, den kann man immer noch einen statischen DNS-Eintrag geben.
Aber wenn ich diese Option DHCP Dynamic Updates anlassen will, dann kann ich, was ist denn hier mit Name Protection? Da gibt es doch auch hier in der Option, gibt es doch weiter unten noch hier Name Protection konfigurieren.
DHCP Client ID, Name Protection. Ja.
Das würde doch auch helfen, weil da, wenn ich mich richtig erinnere, war doch dann, wird doch dann zu jedem Eintrag so eine DHC-ID, Base64, lalala, abgelegt, die dann sagt, nee, hier.
Ja.
Das habe ich erstellt, das bleibt so.
Genau. Ja, das sind alles Dinge, die man dafür machen kann. Wir haben noch so ein Skript ausgegraben, mit dem man das mal.
Das ist von Akamai, glaube ich, sogar.
Das ist von Akamai selber, ne? Ja. Invoke DHCP Checkup. Setzen wir uns auch mal
genau, der Link kommt in die Show und könnt ihr mal laufen lassen und dann mal schauen, was eure DHCP-Server so dazu sagen. Du hattest ja gerade das Ganze schon so schön eingeleitet mit alten Protokollen, die per se unsicher sind. Ich bin über einen Talk gestolpert von zwei Sicherheitsforschern von Applied. Die haben nämlich einen Talk auf der Black Hat Europe 2023 präsentiert. Millions of Patient Records at Risk. das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Was haben die gemacht? Die haben sechs Monate lang das Internet durchstöbert.
Ja.
Und zwar waren sie auf der Suche nach DICOM-Endpunkten und haben dabei rund 60 Millionen Datensätze auf über 3.800 Servern in 111 Ländern gefunden.
Internet.
Ja, pass mal auf, das ist ganz interessant. Ja. Was ist denn eigentlich DICOM? DICOM ist mir jetzt nicht allzu unbekannt. Digital Imaging and Communication in Medicine. Das Ganze ist ein offener Standard, der ist jetzt auch gut und gerne 30 Jahre alt. Lustigerweise und an dieser Eigenschaft merkt man auch, dass dieses Protokoll älter ist, weil DICOM standardisiert nicht nur das Format zur Speicherung von Daten, sondern es definiert auch das Kommunikationsprotokoll.
Okay.
Genau. Und so ein DICOM-Datensatz, der enthält eben nicht nur Bilddaten, sondern eben auch Metainformationen, wie zum Beispiel Patientenname, das Aufnahmedatum, Geräteparameter, also was war es überhaupt für eine Modalität, etc. Und dann hast du halt in so einem DICOM-Datensatz hast du dann halt immer zum Beispiel eine Bilderserie, dann hast du die Untersuchung an sich, das wird im DICOM-Jargon dann Studie genannt und du hast dann halt mit einer Instanz ein konkretes Bild. Und immer wiederkehrende Begriffe, die wir hier haben, das ist zum Beispiel die Modalität, das ist das bildgebende Gerät, ja, also zum Beispiel ein MRT, ein CT, ein Röntgengerät, ein Angiogramm, was auch immer. Und dann gibt es das RIS, das Radiologieinformationssystem, und das PACS, das ist das Picture Archiving und Communication System. Wie arbeitet das Ganze jetzt zusammen? Ich muss das ein bisschen erklären, damit man sich gleich diesen totalen Wahnsinn auch geben kann. Typischerweise sieht das so aus: Du wirst als Patient in einem Krankenhaus aufgenommen, wirst im Krankenhausinformationssystem erfasst, im KIS. Name, kriegst du Patienten-ID und so weiter und so fort. Dann sagt irgendein Arzt, Frau Kühn, ihr Arm steht aber komisch ab, das sollten wir mal irgendwie mal röntgen. Daraufhin wird dann im KIS ein Auftrag erfasst. Die Daten werden über HL7, das ist ein Protokoll für den Datenaustausch in medizinischen Systemen, wird dann an das RIS übertragen, also in das Radiologieinformationssystem. Da findet dann die Auftragsplanung statt. Da werden dann die sogenannten Worklists erstellt. In der Regel schicken sie dich ja dann irgendwie zur Radiologie, dann setzt sie dich irgendwo hin, irgendwann ruft dich einer auf, dann schiebt dich irgendwo einer in eine Röhre, drückt auf den Knopf. Und das funktioniert nur, weil eben deine Untersuchung am Röntgen, rechter Arm oder irgendwie CT oder ein MRT als Auftrag im RIS erfasst wurde, in der Worklist auftaucht. Und dann kann jemand an der Modalität sagen, ah, okay, die Frau Kühn liegt da drin, ich drück mal auf den Knopf. Warum ist das zum Beispiel wichtig? Wir haben ja bei bildgebenden Verfahren ganz häufig mit ionisierender Strahlung zu tun, ja, so Röntgen, CT und so weiter. Und da müssen zum Beispiel auch dann Dosimeterinformationen mit erfasst werden. Ja, damit man nämlich mal sagen kann, ach so, hier, wir haben hier übrigens, keine Ahnung, Schädel-CT gemacht und das ist jetzt nichts, was man irgendwie jede Woche machen sollte.
Klar.
Und deswegen werden diese Daten mit erfasst und ich glaube, die landen sogar auch mit, im RIS werden sie auf jeden Fall abgelegt. Ich bin mir jetzt gar nicht mal sicher, ob die in dem DICOM-Datensatz auch sogar mit drin stehen.
Okay.
Müsste ich mal jemanden fragen, der sich damit auskennt. So, und jetzt hat man eine schöne Bilderserie gemacht von deinem Arm und diese Daten landen dann über DICOM von der Modalität, über DICOM im PAX.
Okay.
Ne, das ist das Format, mit dem das Ganze
das
abgelegt wird und
mit
DICOM beschreibt eben
und
auch,
und dran. Okay.
Wie das Ganze übertragen wird. Das ist dann im PAX. Mhm. So, dann sind diese Aufnahmen halt in diesem Picture Archiving Communication System drin und dann kann ein Radiologe, ja, also das sind die Jungs, die sich die Bilder angucken, an seinem abgedunkelten Büro, an seinem speziellen Befundungsmonitor kalibriert, sich die Bilder angucken und sagen, ja, der Arm steht komisch ab. Das sollte sich mein Chirurg angucken. Und diese Bilder kann man sich halt angucken mit einem DICOM-Viewer. Ne, du brauchst ja irgendwas, was diese Daten auswertet. Lustigerweise, wenn du heute dich bei einem niedergelassenen Radiologen untersuchen lässt, bekommst du immer eine CD mit. Ja, weil so Daten durchs Internet schicken ist ja.
Ich habe einen Stick mitbekommen.
Du hast einen Stick mitbekommen.
Ja, doch. Ich habe auch gedacht, ich sehe nicht richtig. Nein, ich habe wirklich eine, das war wie so eine Größe von einer Visitenkarte und dann kannst du so, also da war quasi der USB-Stick, den konntest du so rausklappen.
Ach, geil.
Also total abgedreht.
Ja, weil
ja, war ich auch überrascht. Ich habe auch mit der CD gerechnet.
Sind heute immer noch der heiße Scheiß in vielen.
Und, ich konnte die tatsächlich auf einer Internetplattform dann auch noch abrufen.
Oh, das war aber
also,
schon.
Also, ne, mit Zugangscode und 6 Wochen lang und, ne, dann.
Oh, da war aber schon jemand auf Zack.
Ja.
Da war jemand auf
doch,
Zack,
doch.
Weil, ne, ich kenne halt immer noch ganz viele radiologische Praxen, haben halt immer noch aus CD-Producer irgendwie rumfliegen. Weil, ne, auf dieser CD landen dann nicht nur die Aufnahmen, sondern eben auch immer dein Computer. Und was sie jetzt gemacht haben, die Forscher, naja, du kannst halt das Internet lustig nach TCP-Port 104, 11.112 oder 4242 abscannen. Und wenn du dann zum Beispiel etwas findest, was darauf antwortet, dann kannst du ja mit einem DICOM cFind oder cGet mal ein bisschen rumschnüffeln. Gibt's lustige Python-Module für, um das Ganze ein bisschen zu automatisieren. Und dabei haben sie wohl offenbar eine ganze Menge DICOM, also PAX-Systeme wohl gefunden.
Ja, Moment, aber also es ist aber keine Bilder jetzt erstmal,
doch,
oder?
60 Millionen Datensätze.
Warum ist das nicht, also muss man nicht irgendwie irgendwo...
Lustig, dass du das fragst.
Also Benutzername oder Passwort eingeben.
Kann man machen. Also DICOM hat das mal mitbekommen, sowohl Verschlüsselung als auch Authentifizierung, Autorisierung. Aber das gehört dummerweise wohl nicht zu den Sachen, wo der DICOM-Standard sagt, das musst du implementieren. Das kannst du implementieren, du musst es aber nicht. Passt ja auch ein bisschen zur Realität, die wir so in der Praxis finden. Also ja, Radiologienetze in Kliniken, in Praxen sind, also tendenziell eher in Kliniken, weniger in Praxen. In Kliniken sehr häufig ist das ordentlich segmentiert, Modalitäten stehen in eigenen Netzen. PAX wird häufig ja dann irgendwo zentral betrieben, da gibt es Firewalls zwischen, da gibt es Load Balancer zwischen und so weiter und so fort. Warum ist das zum Beispiel wichtig? Wenn du zum Beispiel einen neuen DICOM-Knoten an einer Modalität einrichten willst, ja, da muss ein Medizintechniker kommen. Also wenn du dann irgendwas von Toshiba, GE oder von den Healthineers hast, kommt der freundliche Radiologietechniker und klimpert dir dann deine neuen DICOM-Knoten da rein und wenn du auf den Knopf drückst, dann geht das nicht mehr in das PAX A, sondern das PAX B. Fun Fact, kann man mit Load Balancern umgehen. Okay. Kann man dann halt, ja. du schickst immer an die gleiche Adresse und der Load Balancer hintenrum schickt es dann nach links oder nach rechts.
Ja, das habe ich auch schon mal mitbekommen.
Und in Radiologiepraxen, gerade bei kleineren Radiologien, da habe ich das auch schon als Unart mal erlebt. Ja, da hast du dann oft immer so unterm Schreibtisch vom Radiologen irgendwo so einen Server stehen. Und der ist dann halt Pax, Riss und Befundungsarbeitsplatz.
Und jetzt sag nicht, in der Pandemie haben die Radiologen sich überlegt, ich möchte das lieber von zu Hause aus angucken, und dann wurde irgendwo ein DNAT gebaut auf die.
Das ist Teleradiologie ist ja nochmal ein Thema für sich, weil bei Teleradiologie, das musst du, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, warte mal, wir können das gerne mal ausführen. Also das muss von der Bezirksregierung abgenommen werden. Also da kommt wirklich jemand mit einer Stoppuhr und der misst, wie lange jetzt die Bilder zum Übertragen brauchen. Du darfst auch zum Beispiel keine Befundung machen über RDP oder sowas.
Ja, das ist zwischen Modalität und
Pax.
Genau. Ja, das ja, aber ich dachte, wenn der zum Angucken der Bilder.
Nein, also mir ist jetzt so gesehen kein legaler Weg bekannt, wie ein Radiologe zu Hause vom Wohnzimmer aus
befunden kann. Ja, was machen die denn alle im Internet?
Du, das ist natürlich eine extrem gute Frage. Angesichts der Tatsache, dass der absolute Pole-Setter die USA waren, wahrscheinlich ist das da so gang und gäbe, dass man dann in Azure irgendwelche Packs installiert und oder ne, per DSL irgendwo hinstellt und dann irgendwie per DNAT dahin
lässt. Ja, eben.
Also habe ich hier in Deutschland noch nicht so gesehen. Also da kenne ich dann
von dieser Statistik in 111 Ländern hätte mich ja mal interessiert, wo Deutschland da steht.
Wir werden auf jeden Fall nicht unter den ersten fünf. Wir haben den Talk als auch die Folien zu dem Talk haben wir mal mit verlinkt in den Shownotes. Ja. Also zumindest in den ersten fünf waren wir nicht dabei.
Hätte ich mir auch nicht vorstellen können.
Nein, also ist mir auch doch nicht bekannt. Also ich selber hab natürlich ein paar Mal solche Sachen bauen müssen, aber ganz ehrlich, da war dann zumindest, wenn es dann um sowas wie Teleradiologie ging oder auch Anbindung von Radiologiedienstleistern, da war immer ein VPN zwischen. Immer.
Ja. Ja, ja.
Ich meine, das ist natürlich schon ein bisschen, also du merkst Sachen wie DICOM oder auch HL7, merkst du ihr Alter einfach an, ne? Weil das ist alles Klartext. Also HL7-Kommunikation mit Wireshark mitschneiden, Wireshark kann das auflösen, da steht alles drin, ne? Wirklich ein Klartext. Also die Feldformatierungen sind ja auch bekannt. Also das kannst du wirklich im Klartext mitlesen. Und da kann ich auch eigentlich nur, also ich hoffe, ich muss das nicht tun, aber ganz ehrlich, ne, das kann man schon alles ordentlich bauen, ne, mit Modalitäten in eigenen Netzen, mit Packs in eigenen Netzen, mit Firewalls dazwischen, etc. Und das war dann auch so ein bisschen der Tenor von den beiden Sicherheitsforschern von AppLight, dass sie gesagt haben, Leute, ihr müsst euren Pax-System und den Modalitäten einfach Verschlüsselung, Authentifizierung, Autorisierung mitgeben. Also da müssen die Hersteller halt das einfach mitbringen. Weil DICOM kann TLS-Verschlüsselung und damit wäre ja schon mal viel geholfen. Ich meine, wenn dann ein Pax offen im Internet steht, ist ja das eine. Ne?
Ja, ja.
Wenn du dann aber zumindest beim Abfragen irgendwie Benutzernamen, ein Kennwort oder Zertifikat oder sowas liefern musst, dann wäre es ja umso besser.
Ja. Das wäre einfach. Ich bin ein bisschen schockiert.
Ich fand das hammerhart, also dass das überhaupt also allein auf die Idee zu kommen, einfach mal das Internet nach offenen 104 oder 11.112 zu scannen und dann mal zu gucken, was antwortet denn da offen, cfind, cget, fand ich jetzt schon strange. Aber hat funktioniert. Wie so oft im Internet.
Gruselig.
Ach, herrlich. Ja, gruselig. Wir haben kurz vor der Aufnahme haben wir noch einen Aufreger der Woche ausgegraben.
Ja, der ist noch sehr frisch. Der ist sehr frisch.
Bitte, führ aus. Also, wir haben ein bisschen an unserem Verstand gezweifelt.
Wir dürfen für einen Kunden einen neuen, ganz frischen AD-Forest aufsetzen. Also wirklich, ne, macht man ja wirklich nicht jeden Tag. Ne?
Aber, so genau, aber ist ganz frisch, ganz neu.
Wir freuen uns auch total darauf, das zu machen. Ne, ersten Domain-Controller, ne, also VMs sind alle ausgerollt, ne, Domain-Controller, ne, Rolle installiert, eingerichtet, alles schick. Ne? Willst du eine zweite Kiste, möchtest du in die Domäne heben? Und wir bekamen immer den Fehler, ich habe hier im DNS so einen Service Record gefunden für ldap.tcp.dc.msdcs.domänenname. Und da steht dieser Domain-Controller drin. Aber ich kann mit diesem Domain-Controller keine Verbindung aufbauen. Ja klar, denkst du erstmal, okay, DNS-Einstellungen prüfen, ne, alles machen, tun das Übliche. Ne? Irgendwo muss ein Fehler im DNS sein. Und wir saßen jetzt quasi auch, eben war noch ein Kollege da, ne, der auch sagte, das kann ja gar nicht sein, ne? Wirklich alles nochmal quer gecheckt mit 4 bis 6 Augen.
Genau.
Ja, war alles richtig, war alles in Ordnung. Dann sagt aber der Kollege so im Rausgehen, ja, wir können ja nicht die Ersten sein, die dieses Problem haben, ne? Also Windows Server 2022, neue Domäne, der kann ja jetzt nicht, ne? Dann sagt er, habt ihr das mal gegoogelt? Ganz doof. Ja, und dann hat der Patrick das gegoogelt.
Und stellt sich raus, wir waren definitiv nicht die Ersten, die das Problem hatten.
Ja, aber ihr werdet, also ich sag's mal so, wenn mir das jemand erzählt hätte, was das Problem ist, hätte ich gedacht, der erzählt mir einen vom Pferd. Das kann doch nicht wahr sein.
Genau. Wir sind über einen Forenthread gestolpert, wo dann jemand den Tipp gegeben hat, ja, musst du hier Wirt.io Netzwerkkartentreiber austauschen. Mhm. Wenn ihr 1.1.16 habt, dann geht man auf 1.1.17 oder neuer. Mhm. Und wir so, kann nicht sein. Naja, guckst den Gerätemanager, was haben wir für einen Wirt.io-Treiber?
Genau, hier
1.1.16. Ja, dann haben wir den mal aktualisiert. Und siehe dann, da, es läuft.
Ja, zack, war das Ding in der Domäne.
Genau. Und,
unfassbar.
Lustigerweise, ja, war jetzt ganz konkret bei diesen Wirt.io-Treibern, aber es gab Hinweise darauf, dass Leute mit Lenovo-Servern und Intel-Netzwerkkarten und auch diversen Broadcom-Netzwerkkarten ein ähnliches Problem hatten, und ausschlaggebend war wohl ein Feature namens RSC.
Mhm. Nicht RSS,
genau, wenn, nicht
üblicherweise,
RSS,
RSC. Was üblicherweise Übeltäter ist.
Genau. Und es hätte wohl auch gereicht, das zu deaktivieren. Aber man kann auch einfach den Treiber aktualisieren.
Ja.
Hat uns jetzt ein bisschen ratlos zurückgelassen.
Ja, fanden wir ein bisschen sehr seltsam, dass im Jahre 2023 solche Dinge.
Genau, es war das sogenannte, also RSC, ich habe es gerade nochmal nachgeschlagen, weil ich es nicht mehr genau wusste, also Receive Segment
Coalescing.
Führt wohl im Wireshark dazu, dass Checksum als bad gemarkert werden. Scheint wohl aber eher so eine Wireshark-Sache zu sein, beziehungsweise das ist ein Symptom.
Das ist ein Symptom, genau. Weil wir konnten ja sehen, wir konnten ja 445 TCP, 389 TCP, konnte der Server alles sprechen mit dem Domain-Controller, kam also immer ein Succeeded zurück mit unserem Testnet-Connection.
Genau.
Aber trotzdem hat er da keine stabile Verbindung herstellen können, offensichtlich. In Ermangelung einer besseren Formulierung. Aber hat uns ein bisschen aufgeregt.
Genau, weil, ne, du fängst ja schon so ein bisschen an dir selber zu zweifeln.
Ja, genau. Ich habe gedacht, ne, ich zeig dir das und du nach ein paar Klicks siehst du, ne, meinen Fehler, aber wir haben nichts falsch gemacht.
Definitiv nicht.
Nichts falsch gemacht. Es ist nicht so, als ob wir das nicht ein bisschen können auch.
Sollte man meinen, ne? Ja, aber genug aufgeregt schon wieder an einem Montag.
Ja, aber das letzte Mal im Jahr. Also.
Genau, wir haben, also ich weiß nicht, ob wir uns das letzte Mal in diesem Jahr schon auch noch aufgeregt haben.
Nein, wir persönlich nicht, aber.
Aber zumindest, zumindest darüber. Und in diesem Sinne wollen wir euch jetzt dann, sag ich mal, in die besinnliche, wartungsfensterfreie Weihnachtszeit entlassen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns via PayPal Steady unterstützen oder uns bei iTunes und Spotify bewerten, vielleicht mit einer kleinen Weihnachtsbewertung oder so.
Ja, gerne.
Spread the word. In diesem Sinne würde ich sagen, habt eine schöne Zeit. Mhm. Vielleicht schneit es ja sogar, wobei der Wetterbericht sagt eigentlich nur stürmen.
Ja, aber so vom Gefühl, vom Wetter her, wenn das so bleibt, dann wird das wahrscheinlich schneien.
Zwickt der komisch abstehende Arm, oder?
Ja. Ich dachte jetzt gerade an meinen Audi, der ja eine Seite, dann heißt die Lüftung immer warm und die andere Seite macht einfach so gar nichts, und deswegen fahre ich im Winter immer mit einer kalten Hand. Das ist sehr seltsam.
Also ich muss ja sagen, ich habe ja am Anfang bei meinem ID4 dieses Feature des beheizbaren Lenkrads total belächelt, und ich fand das auch total sinnfrei, ja, ein Elektroauto natürlich dafür Strom zu verbraten, aber eigentlich ist das schon ganz geil.
Ja,
ne?
Ja.
Plus wieder ein Auto zu haben mit beheizbaren Außenspiegeln. Mein BMW hatte ja dieses Feature einfach nicht drin.
Naja, also alles, was Beheizung angeht,
vergessen wurde anzuhaken.
Beheizung angeht, ist bei meinem Auto so, wenn mein Auto steht und ich bewege es nicht und ich mache nur die Zündung an, dann wird der nicht warm. Da kann ich so lange warten, wie ich will.
Dann läuft auch der Motor nicht.
Ja, aber es ist ein E-Auto. Wie soll ich ihn denn überzeugen, dass er jetzt bitte den Motor anmacht?
Also
und nicht
BMW hat es immer geholfen, immer kurz das Gaspedal anzutippen, ja, dann ist der Motor mal angesprungen. Na, ja, scheiße. Ja. Aber ich habe herausgefunden, ich habe eine beheizbare Frontscheibe. Also ich habe nicht nur eine beheizbare Heckscheibe, sondern ich brauche auch eine beheizbare Frontscheibe. Also wo man nicht mit der Lüftung rumhantieren muss.
Lieber du.
Ja.
Dann ist er dir gegönnt. Aber du kannst mich ja auch ein paar Mal mitnehmen einfach bei dir im Auto.
Ja, genau. Können wir gerne mal. Vielleicht können wir ja jetzt am kommenden Mittwoch unseren kleinen Klassenausflug dann in meinem Auto bestreiten. In diesem Sinne, habt eine schöne Zeit. Lasst euch reich beschenken. Bleibt gesund. Ja. Ich habe heute noch gehört, 8 Millionen Deutsche sind krank. Ja, mit mindestens. Corona, mit Atemwegserkrankung, mit sonst irgendwas. Mhm. Das bleibt euch hoffentlich erspart. Und wir haben uns auch was Weihnachtliches zum Outro überlegt und viel Spaß dabei.
Ja,
eine gute Zeit.
Bis dahin. Gute Zeit. Bis dahin.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, make it so. Make it so. Make it so. Man, it doesn't show signs of stopping. And I brought me some tea, a grey hot. The lights turned way down low. Make it so, make it so, make it so. When we finally kiss goodnight, how I hate going out in the storm. But if you
really
shut up, Wesley, all the way home I'll be
warm. Oh, the fire is slowly dying, and my dear,
we're still goodbye then. But
as long as you love me,
so
make it so.
Make it so.